Psychiatrie und Psychotherapie. Der Podcast für Psychiaterinnen und Psychiater. Unser heutiger Gast ist Dr. Med. Toni Bertel, Suchtmediziner und Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie.
Ja, du trinkst, ja, du musst aufhören. Das ist die eine Ebene. Das ist die Arbeit von mir als Arzt, mit dem Menschen so zu arbeiten, dass er einen konstruktiven Umgang mit dem findet oder darauf verzichten kann. Das ist so die eine. Aber auf der anderen Seite gibt es dann natürlich noch ganz viele Elemente, die, und das sind wir als Gesellschaft mitverantwortlich. Friedrich Dürrenmatt hat einmal gesagt, was uns alle angeht, können wir nur gemeinsam lösen. Und ich finde, der Umgang mit psychoaktiven Substanzen, den müssen wir gemeinsam lösen.
Grüezi miteinander. Beim Podcast Psychiatrie und Psychotherapie. Mein Name ist Rosilla Bachmann, ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts und Psychiaterin. Ich begrüße auch alle deutschen Kolleginnen und Kollegen, die diesen Podcast sehr, sehr regelmäßig hören. Das freut uns sehr. Weil unser Fach so faszinierend, vielseitig und auch stark im Wandel ist, habe ich diesen Podcast vor einem guten Jahr initial für meine Kolleginnen und Kollegen, also die Fachärztinnen für Psychiatrie und Psychotherapie, erstellt. Ich freue mich aber auch sehr, wenn auch nichtärztliche Kolleginnen und Kollegen und Interessierte diesem Podcast folgen. Das heutige Thema ist Rausch und Sucht und wie wir damit umgehen in der Psychiatrie und in der Gesellschaft. Und ich freue mich sehr über meinen Gast, Dr. Med. Toni Bertel. Toni, du bist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Du bist Suchtmediziner und Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Suchtmedizin. Du hast mehrere Schwerpunkte noch zusätzlich für Psychiatrie und Psychotherapie der Abhängigkeitserkrankungen sowie für Konsiliar- und Liaison-Psychiatrie. Du bist zertifizierter Gutachter, hast einen Fähigkeitsausweis in der psychosomatischen und psychosozialen Medizin. Du bist natürlich hier dadurch auch an der Schnittstelle von der Somatik bei den Opiatabhängigkeiten und den Patienten, die von dieser Abhängigkeit betroffen sind, und bist eigentlich Erwachsenenpsychiater, aber hast sehr viel Erfahrung in der Behandlung von Jugendlichen und Adoleszenten. Ich freue mich sehr, dass du heute hier dabei bist. Wir haben vorhin darüber gesprochen, die Behandlung von Jugendlichen und Adoleszenten. Kannst du mir dazu noch etwas sagen von deinen Stationen und deinen beruflichen Erfahrungen?
Ja, gut, ich bin ja ursprünglich Elektromonteur und habe dann auf dem zweiten Bildungsweg Medizin studiert, also die Matur gemacht und dann Medizin studiert. Und dann habe ich mit der Psychiatrie begonnen, in Burghölzli, und bin dann nach Winterthur an die psychiatrische Poliklinik gekommen. Und da haben wir sehr viel mit Jugendlichen gearbeitet. Wir hatten die Psychotherapiestation Wille, das war für 16 bis 25-Jährige, und haben natürlich viele so Jugendheime noch betreut, unter anderem das Jugendheim Burghof. Und da habe ich dann 2 Jahre gearbeitet als Psychiater und habe da auch Jugendliche abgeklärt, begutachtet und habe da meine Doktorarbeit gemacht über wie entwickeln sich die Jugendlichen. Ich habe die 5 Jahre später nochmals untersucht und gesehen, dass die pädagogische Unterstützung in diesem Alter sehr wichtig ist. Habe dann nachher gewechselt in die Arbeitserziehungsanstalt, auch immer noch von der Winterthur aus, und habe parallel dazu dann die Jugend- und Drogenberatung in Winterthur betreut, auch wieder 14 bis 22-Jährige, und habe in dieser Zeit auch die Modellstation Somosa gemeinsam mit Andreas André aufgebaut und habe die betreut während einiger Jahre. Und parallel dazu habe ich dann noch in der geschlossenen Durchgangsstation Winterthur, das ist ein Jugendgefängnis, habe ich 30 Jahre konsiliarpsychiatrisch alle Jugendlichen gesehen, habe sie, wenn es nötig war, behandelt und habe so in meinem Leben mehrere tausend so Jugendliche gesehen. Und alle haben an der Schnittstelle von Jugend, Psychiatrie und Gesellschaft natürlich auch Kontakt gehabt mit psychoaktiven Substanzen, meistens Alkohol, Nikotin und Cannabis. Und aber viele haben natürlich dann auch Kokain, Opioide und natürlich jetzt in den letzten Jahren diese Hustenmittel, Xanax oder aber auch Ecstasy und all diese Substanzen konsumiert. nicht alle in abhängiger Weise, und das beeinflusst natürlich auch den Zugang, wenn man sieht, wie man mit Substanzen auch umgehen kann, ohne dass man gerade in der Sucht landet. Aber das wäre so ein bisschen meine Meinung. Und wurde dann nachher auch viele Weiterbildungen gegeben für das Institut für Suchtforschung, war dann auch Präsident der Eidgenössischen Kommission für Suchtfragen, habe dann den Bundesrat beraten, und so bin ich in vielen Gremien und Unternehmungen dabei gewesen und habe mich so in diesem Bereich ich habe mich sehr wohl gefühlt und fühle mich immer noch wohl, in diesem Bereich, im Suchtbereich, aktiv sein zu dürfen und zu können.
Wenn wir über Sucht sprechen, wie würdest du Sucht definieren? Was ist für dich Sucht?
Ja gut, Sucht kann man natürlich unter verschiedenen Aspekten anschauen. Das eine ist die medizinische Definition von Sucht. Da wird definiert über diese 6 Symptome, die Toleranzsteigerung, die Dosissteigerung, die Entzugserscheinungen, dann die Probleme, die entstehen, weil ich konsumiere und immer mehr konsumieren muss. Dann ist meistens die Substanz ja häufig auch noch illegal. Da gibt es noch Konflikte mit der Gesellschaft und der Justiz. Und dann gibt es natürlich sehr viele Konflikte mit dem sozialen Umfeld. Und diese Elemente, die von diesen sechs Symptomen, müssen ja dann 3 vorhanden sein und in den letzten 12 Monaten während einem Monat bis 3 vorhanden gewesen. Das ist so quasi die medizinische Sache. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich noch diese historische Entwicklung, oder wo Sucht natürlich eine Sünde war.
Genau.
Die Sucht geht ja zurück, wenn man in unsere Kultur so schaut, war ja Noah der erste Ackerbauer und der Weinbauer, und der legte sich einmal betrunken zu seiner Tochter, und also das heißt, er hat sich da mit ihr sexuell ein sexueller Übergriff, und am Morgen hat ihn sein Sohn dann zugedeckt, und als der Vater erwacht ist, hat er gesehen, dass ihn jemand zugedeckt hat, und hat dann seinen Sohn verstoßen. Das ist so ein typisches Muster, also dass Scham entsteht, und das sind so alte Geschichten, die man durch die ganze Geschichte durch sieht, und ist Sucht dann immer auch etwas, das moralisch konnotiert wird, oder der Substanzkonsum wird moralisch konnotiert. Also wir haben auch dieses moralische Element, das drin ist. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch so die Tendenz, dass man zu allem Sucht sagt. Jemand sagt dann zum Beispiel, ja, ich habe meine tägliche Sucht ist zum Beispiel ein Stückchen Schokolade nach dem Mittagessen. Und dann muss man immer sagen, das ist vielleicht eine schlechte Gewohnheit, aber eine Sucht ist das nicht. Weil eine Sucht, mit dem tut man natürlich alle die Menschen, die süchtig sind und suchtkrank sind, tut man denen so quasi ein bisschen Unrecht. Weil man sagt, ja, das ist, hat ja ein bisschen süchtig ist jeder. Und so ist es nicht. Sucht gibt, es gibt schon einen Sprung vom Konsum zum Missbrauch zur Sucht. Und dieses psychiatrische Denkmodell das ist ja ein Phänomen beschreibendes Modell. Unsere Diagnostik ist ja beschreibend und nicht erklärend. Und das ist eine Beschreibung von 6 Symptomen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Möglichkeit, das biologisch zu erklären. Und da haben wir das neurobiologische System, das da natürlich aktiv ist. Unter anderem zuerst haben wir dieses Belohnungssystem, dem Nucleus accumbens und so weiter. Dann haben wir auf der anderen Seite auch etwas, das dem etwas entgegenstellt, zum Beispiel das Frontalhirn, das meine inneren Wünsche dann steuert. Und wenn das natürlich reduziert ist, die Funktionsfähigkeit, dann brechen Wünsche durch und man kann nicht mehr Nein sagen. Und da entsteht dann irgendeine Dissonanz in diesem System. Und dann haben wir auf der zellulären Ebene, wo man auch sieht, dass dann über interne Mechanismen in diesen Zellen im Gehirn natürlich dann Anpassungen geschehen, die dazu führen, dass Erinnerungsspuren, könnte man sagen, festgeschrieben werden. Und das führt dazu, dass man immer wieder über diese Muster, über diese Erregungsmuster geht dann der Reiz weiter, und so entsteht dann auch Sucht. Und dann haben wir noch ein Element, das finde ich, was wichtig ist. Es entstehen, wir haben natürlich auch Schlüsselreize, auf die wir reagieren, wenn Wenn wir irgendwo sind, ich sage ein Beispiel, wenn ich früher nach Hause kam mit dem Auto und ich bin von der Autobahn weggefahren, dann hatte ich plötzlich kurz das Gefühl, jetzt würde ich gerne ein Glas Wein trinken. Weil für mich war dann Feierabend, Autobahn, jetzt komme ich nach Hause und habe dann gemerkt, aha, das ist wie ein Schlüsselreiz. Jetzt hört der Stress oder die Belastung auf, jetzt kann ich mich belohnen. Ich habe dann natürlich nicht immer getrunken, das ist ja klar. Aber ich will nur sagen, das sind so kleine Muster. Und andere Muster gibt es natürlich im Bereich der Sucht, wo wir dann sehen, dass insbesondere, als ein Beispiel, bei traumatisierten Frauen zum Beispiel, die dann eine Traumatisierung erlebt haben, missbraucht wurden, stärkere Gefühle der Ohnmacht, des Ausgeliefertseins und so weiter erlebt haben, und die kommen an einen Ort, wo sie etwas riechen, zum Beispiel das mit dem in Erinnerung, also das ist dann ein Schlüsselreiz. Und dieser Schlüsselreiz führt dazu, dass diese Gefühle von Ohnmacht, dieses Gefühl des Ausgeliefertseins aus dem Null so quasi hervorspringen und man dann gelernt hat, dieses unangenehme Gefühl durch eine Substanz von außen zu regulieren.
Genau.
Und das sind dann so Automatismen, die da sind. Und das sind dann, jetzt sind wir schon mittendrin, wie man das dann vielleicht beeinflussen könnte. Aber man sieht, da haben wir ganz viele Elemente, die drin sind. In diesem Sinne möchte ich auch sagen, Sucht ist eigentlich die klassische biopsychosoziale Störung, die wir in unserem System haben. Also in unserem Denkmodell in der Psychiatrie haben wir es biopsychosozial. Aber das sieht man schon in der Diagnostik, oder? Es geht um die Dosissteigerung, die Toleranzentwicklung. Also zuerst Toleranzentwicklung, dann Dosissteigerung. Dann haben wir die gesellschaftlichen Probleme, die Konflikte mit dem Umfeld, die gehören auch zur Diagnose. Und das Dritte ist dann diese psychologischen Mechanismen, wie das Craving, das dazugehört. Und das ist dieses Biopsychosoziale, das da drin ist. Das ist eigentlich im Prinzip an dem sieht man das am besten. Und dass dann die Erklärungsmodelle nur von einer Seite kommen, das geht natürlich nicht. Oder wir müssen bereit sein zu akzeptieren, dass alle Elemente in die Erklärung, in das Verstehen einfließen und in die Behandlung. Und ich finde, es geht noch einen Schritt weiter. Oder ich finde, biopsychosozial ist das eine, das ist ja dann relativ ein enges Soziales, was man denkt, was man mitdenkt. Ich finde, man muss auch noch sozietal denken. Das Sozietale heißt, wir sind in gesellschaftlichen Strukturen, die mitgedacht und werden müssen, mitverantwortlich sind für das, was da geschieht. Und wir sehen das natürlich dann, oder wenn wir jetzt die Opioidbehandlung der 80er, die Probleme in den 80er Jahren sehen, jetzt in den USA oder wo es dann überall das gibt, dann haben wir natürlich gesellschaftliche Bedingungen und gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die dann dazu führen, dass wir Gesetze haben, die irgendetwas regeln und die dann natürlich an all dem vorbeigehen, was wir wissen. Und deshalb haben wir hier biopsychosozial und die sozietale Dimension. Und die sozietale Dimension ist für mich dann immer auch Politik. Und für mich, und das sage ich jetzt sehr deutlich, ein Suchtmediziner oder eine Suchtmedizinerin ist immer auch eine politisch tätige, muss auch immer auch politisch mitdenken und politisch tätig sein, weil Suchtpolitik ist immer Gesellschaftspolitik. Und dieses Mitdenken von allem ist natürlich etwas Wichtiges. Und in der Medizin haben wir heute ein bisschen die Tendenz, uns zurückzuziehen auf das Gehirn, auf den Transmitter, und wir wissen nun tausend Sachen über und schrauben da an irgendwelchem Zeugs herum und vergessen, dass wir eingebettet sind in große Bedingungen, die sich am Verändern sind und auch unteroptimal sind. Und da drin muss sich das Individuum bewegen und entwickeln. Und die Substanz ist ja eine ideale Möglichkeit, meine Befindlichkeit von außen her selbst zu steuern. Also wenn ich jetzt mich nicht wohlfühle und ich komme jetzt nach Hause und gehe in den Garten, nehme ein Glas Wein und nehme eine Zigarre, dann bin ich in 2 Minuten super beieinander. Wenn ich da aber zuerst mit meiner Frau noch reden muss und schauen muss, was läuft und so, dann kommen vielleicht noch neue Probleme auf mich zu und dann ist das schwierig. Aber mit dieser Substanz nehme ich ein Glas Wein und ich fühle mich wohl. Und das Gleiche natürlich mit Benzodiazepinen. Ich fühle mich gestresst und dann nehme ich ein Benzo und fühle das. Das andere wäre, was könnte ich sonst machen, anstatt gerade diese Substanz zu nehmen? Und diese Muster, die da entstehen, die sind dann eben Ja, typisch und interessant und natürlich faszinierend für einen Psychiater und Psychotherapeuten und herausfordernd auf der anderen Seite.
Also du hast ganz viele Aspekte angesprochen, die Schlüsselreize, die eigentlich auch evolutionsbiologisch ja relevant sind. Also früher, jetzt sind wir übersteuert mit zuckriger Nahrung, die uns abhängig macht, mit Substanzen oder auch mit digitalen Angeboten, die auch eine gewisse Abhängigkeit erzeugen können, aber also mit Verhaltenssüchten natürlich, oder? Mhm. Das war ja evolutionsbiologisch früher wichtig, dass das Belohnungszentrum aktiviert war, wenn wir vor 100 Jahren noch eher aus einer Situation kamen, wo Essen und Nahrung nicht so einfach zu ergattern waren. Also es gibt ja auch Aspekte des Belohnungssystems, die eben auch sehr relevant sind, oder? Und gleichzeitig, du hast erzählt von Frauen, die schwere, auch dramatische biografische Erlebnisse hatten und um diesen Schmerz auch zu stillen, oder? Oder den psychischen oder den physischen Schmerz. Für das sind ja diese psychoaktiven Substanzen auch zentral. Also es sind wie verschiedene Bereiche, die in dieses Thema Sucht hineinkommen. Und dann die gesellschaftlichen Aspekte. Wie wertet die Gesellschaft die Einnahme einer psychoaktiven Substanz? Oder ich meine, Nikotin, das wusste man schon sehr früh. Die Industrie wusste schon sehr früh, dass das Abhängigkeit erzeugt. Aber man hat das nicht kommuniziert. Andere Substanzen werden stark stigmatisiert und so dieser Kontext von was ist gesellschaftlich, wie ist die Haltung der Gesellschaft gegenüber den verschiedenen potenziell suchterzeugenden Substanzen, aber eben nicht nur ist sehr beeinflusst durch ganz viele Aspekte.
Ja, also ein wichtiges Beispiel als Beispiel der Alkohol. Oder Alkohol ist ja auf der einen Seite die Möglichkeit, Zucker zu konservieren, Früchte. Dadurch wird es zu einem Nahrungsmittel. Mhm. Es hat dann aber auch noch die berauschende Wirkung, die entspannende Wirkung, und es hat dann auch eine giftige Substanz, es ist eine neurotoxische Substanz und macht natürlich, dass die Leber aktiv wird und die Leber wächst mit ihren Aufgaben, heißt es doch so schön, dass das heißt, man muss dann, es gibt zur Leberverfettung, dann zur Leberzirrhose und so weiter, und es kann eine Sucht geben. Aber es ist natürlich schon auch so, dass wir eine gewisse Zeit hatten, wo die Industrie davon lebt, dass Arbeitnehmende mit Alkohol genügende Kalorien zu sich nehmen konnte, um arbeiten zu können. Also zum Beispiel in England wurden 25% aller Kalorien oder bis zu 40% aller Kalorien, die Arbeitnehmenden in diesen Weg vom Land, wo sie früher gelebt haben, über Alkohol eingenommen haben. Das ist zum Beispiel etwas, das man kennt, oder? Oder die ganze Entwicklung von der Industrie ist natürlich über den Zucker gelaufen. Und den Zucker hat man sich da aus der Dominikanischen Republik und aus Haiti und der Jamaika herangekarrt und wurde dann angebaut über Sklaven, die aus Afrika dahin verschoben wurden. Und da haben wir natürlich viele Gebiete, also viele Elemente in einer Gesellschaft, die das beeinflussen. Und ein Element zum Beispiel ist eben, dass Alkohol auch ein Nahrungsmittel wurde. Und die Verelendung, die damit einherging, hat man natürlich in Kauf genommen, weil der Profit im Hintergrund, im Zentrum steht. Aber das tönt jetzt fast so ein bisschen, also würde ich deine politisches Statement abgeben.
Das kannst du auch.
So schlimm ist das, so meine ich. Aber es ist natürlich so, diese Muster. Und das Gleiche haben wir natürlich, wenn wir heute schauen, werden die Substanzen ja irgendwo produziert und kommen dann nach Europa. Und als Beispiel haben wir das gesehen, dass das Kokain kommt, ist früher noch von Südamerika, entweder über Rotterdam und dann über Afrika und dann übers Mittelmeer zu uns gekommen. Übers Mittelmeer werden zwei Sachen transportiert, das sind Flüchtlinge, die zahlen, und es wird Kokain oder Drogen werden transportiert. Und wenn dann auf der einen Seite plötzlich keine Flüchtlinge mehr transportiert werden konnten, weil die Politik gegen etwas eingegriffen hat, dann haben sie wieder in kürzester Zeit mehr Drogen transportiert und umgekehrt. Und da sieht man, dass das ganz interessante Mechanismen sind. Und das hat etwas zu tun auch mit unserer Gesetzgebung, weil diese Substanzen bei uns verboten sind und wir keine Regelungen gefunden haben, wie wir solche Substanzen, die gesucht werden von den Menschen, regeln können, haben wir auf der anderen Seite wahnsinnig viel Elend. Das ist ein Kollateralschaden der unserer Politik. Und ich glaube, da müssen wir schon sehr breit denken und sehen, dass wir das ganze Problem der Sucht nicht am Individuum abhandeln können.
Genau.
Dass wir nicht sagen können, ja, du trinkst, ja, du musst aufhören. Das ist die eine Ebene. Das ist die Arbeit von mir als Arzt, mit dem Menschen so zu arbeiten, dass er einen konstruktiven Umgang mit dem findet oder darauf verzichten kann. Das ist so die eine. Aber auf der anderen Seite gibt es dann natürlich noch ganz viele Elemente, und das sind wir als Gesellschaft mitverantwortlich. Friedrich Dürrenmatt hat einmal gesagt, was uns alle angeht, können wir nur gemeinsam lösen. Und ich finde, der Umgang mit psychoaktiven Substanzen, den müssen wir gemeinsam lösen. Und das wiederum hat dann etwas mit der Haltung zu tun. Was haben wir für eine Haltung der Substanz gegenüber? Und im Hintergrund, ja, was habe ich für eine Haltung dem Menschsein gegenüber, dem in der Welt, in die Welt geworfen sein, könnte man sagen, zu tun. Und das sind dann so Elemente, die man eben dann rasch weglässt. Man hat dann das Gefühl, ja, das geht nur um dich und du musst und dann kommt der Staat mit dem Finger und zeigt auf dich oder irgendjemand. Und das, finde ich, ist nicht richtig. Da müssen wir bereit sein, diesen Weg gemeinsam zu gehen, und das heißt, wir müssen auch bereit sein, diesen politischen Streit, es geht nicht um die Auseinandersetzung, es geht um Streit, oder? Mhm. Und hinter dem stehen unterschiedliche Haltungen. Und diese Haltungen, die müssen wir auf den Tisch legen, weil die beeinflussen unser Tun und Handeln. Aber jetzt sind wir etwas abgeschweift auf eine Ebene des politischen Denkens. Aber das war mir immer sehr wichtig und ist mir jetzt noch wichtig, dass wir da klare Rahmenbedingungen haben. Weshalb ich mich natürlich auch einsetze, dass man die Substanzen legalisiert, damit man sie regulieren kann. Oder Legalisierung heißt nicht einfach wie Sugus am Kiosk kaufen, sondern heißt eben, dass wir Regeln finden, wie gehen wir mit dem um, dass man auch lernen kann, konstruktiv damit umzugehen.
Das war ja auch der entscheidende Punkt bei der ganzen Drogenpolitik der Schweiz in den 80er und 90er Jahren, dass es ging nicht um Legalisierung, aber es ging darum, dass man die betroffenen Patienten, dass man ihnen den Zugang zur Substanz oder zu einem synthetischen Derivat erleichtert und auch das ganze Setting erleichtert. Wenn es um Legalisierung zum Beispiel von Cannabis geht, wie würdest du dir das vorstellen, dass das dann reguliert werden kann?
Es gibt jetzt mittlerweile, ist es ein Parlament, wird diskutiert, wie soll die mögliche Cannabis-Regulierung aussehen. Und da gibt es natürlich verschiedenste Modelle. Der Vorschlag, der im Moment da liegt, der ist eigentlich gut. Da geht es darum, dass man sagt, es muss der Schutz des Konsumenten muss gegeben sein. Das heißt, die Substanz muss klar sein, die Dosis muss klar sein, sie sollte nicht vergiftet sein mit so weiter, mit irgendwelchen chemischen Zeugs. Und das zweite ist, die Produktion muss dann sichergestellt sein und gut laufen. Das zweite ist, es muss so angeboten werden, dass man natürlich den Jugendschutz gewährleisten kann. Es muss so angeboten werden, dass eine Ordnung im System ist. Das bedeutet, man wird das nicht einfach so auf dem freien Markt verkaufen können. Es braucht irgendein reguliertes System. Und dann wiederum braucht es ein gutes Informationssystem, damit der Mensch, der etwas konsumiert, auch sehr informiert, selbstverantwortet entscheiden kann, ich nehme das oder ich nehme das nicht. Und dann natürlich ganz entscheidend ist ein guter Jugendschutz, dass man auch sagt, also als Beispiel, dass man nicht neben dem Schulhaus einen Kiosk mit Cannabis hat, der verkauft, sondern dass das geregelt ist.
Die Werbung und alles.
Und die Werbung muss dann natürlich verboten sein. Das ist natürlich, also es kann keine Werbung geben für Cannabis. Im Gegensatz, das kann man heute beim Nikotin, haben wir das ja erreicht, dass man dort, wo viele Jugendliche sind, keine Tabakwerbung machen darf. Und so gibt es dieses Regelsystem, das entwickelt werden muss. Und dann stellt sich natürlich noch die Frage, müssen wir noch die Bauern subventionieren, wenn sie das anpflanzen? Das ist jetzt, ich bin jetzt kein Bauernpolitiker, würde das aber eher ungünstig sehen. Und so haben wir natürlich hier, es geht einfach immer um die Strukturierung und das saubere Durchziehen von dem. Und dafür braucht es einfach durchdachte, also das eine ist das Gesetz und das andere ist die Verordnung, die nach dem Gesetz kommt, wie man das umsetzt in den verschiedenen Ebenen, auf dem Bund, auf dem Kanton, in der Gemeinde und dann auch draußen mit dem Individuum, wie das geht. Und da braucht es diese Regeln und die sind jetzt vorhanden, die sind jetzt erarbeitet worden von vielen Fachleuten und da wird jetzt auf der politischen Ebene gestritten, macht man es mehr so oder will man es überhaupt nicht, also das ist dann die politische Auseinandersetzung, die jetzt stattfindet. Und die finde ich zentral. Mhm. Und auf dem kommen wir wieder zur Haltung, dass wir eine Haltung definieren können. Doch, wir gehen davon aus, dass man Cannabis geordnet konsumieren kann, ohne dass man süchtig wird, ohne dass man krank wird, weil ich meine, das muss man auch sagen, Cannabis als Beispiel, an dem kann man nicht sterben, wenn man Cannabis raucht. Natürlich an den Nebenwirkungen vom Rauch, aber trotzdem muss, aber natürlich sehr viel später, das, wie weiß ich, mit Nikotin auch. Aber das ist wichtig, oder zu sehen, dass man sagt, aha, es gibt auch gesellschaftliche Veränderungen, die dazu führen, dass man irgendetwas neu regeln muss. Mhm. War es früher klar, man darf das nicht nehmen, hat man dann gemerkt, es gibt so viele, die rauchen, man kann nicht alle kriminalisieren. Das darf man auch nicht, weil es gehört zur menschlichen, also in meiner Vorstellung, zur menschlichen Freiheit, selbst zu entscheiden, wie ich leben werde und nur gesund alt zu sterben ist noch kein Ziel, oder? Das kann nicht allein das Ziel sein. Du hast zum Beispiel vorher den Zucker angesprochen, oder? Vor 100 Jahren haben wir 10-mal weniger Zucker konsumiert als heute.
Genau. Und das hat eine hohe Dopaminausschüttung.
Das ist die Dopaminausschüttung auf der anderen Seite, aber auch führt es zu einem diffusen Wohlbefinden um den Bauch herum bei vielen und so weiter, oder? Und das hat, da gibt es natürlich keine direkten Zusammenhänge A führt zu B, zu C und zu D, sondern das ist ja etwas, das wieder in ein System hineinkommt, das viele Auswirkungen hat. Bis hin dazu, dass man dann eben anders isst, oder wenn man nur dieses Stängel isst. Und was, da möchte ich jetzt gar nicht wertend ein etwas sagen. Aber das sind Elemente, die man hat. Und es wird eben dann entschieden, wir machen das so oder wir machen so und das machen wir nicht und da sind wir streng. Und da müssen wir transparent sein und sagen, das hat auch etwas mit uns zu tun, ja. Das hat etwas mit unserer Haltung zu tun und vielleicht mit Interessensvertretungen in den verschiedenen Gremien, oder? Also, dass man, ich habe jetzt noch wenige Cannabis-Vertreter oder Heroin-Vertreter im Bundeshaus gesehen, aber natürlich schon von vielen Tabakvertretern gesehen und habe schon viele auch, die irgendwelche Zucker produzieren und verkaufen. Also das merkt man, das sind dann unterschiedliche Vertretersysteme auch noch, die da interagieren.
Also da sieht man ja auch die Interessenspolitik, die Opiatkrise, die Fentanylkrise in der USA, das sind ja auch Interessensvertretungen aus der Pharmaindustrie zum Beispiel, die auch dazu beigetragen haben, dass diese Menschen, die vielleicht starke Schmerzen haben, aber auch sozial, also es ist ja der Rust Belt, der vor allem betroffen ist in den USA und ja. Die USA hat ein großes Problem mit Armut und Existenzminimum und keiner Jobsicherheit und keiner Krankenkasse, obligatorisch grundversichert und so weiter. Und diese Leute, die sind ja, waren ja schon in Not, oder? Und dann, da sind ja die Interessensvertretungen auch klar, die dann in die Politik einfließen, oder? Und eben die Medikalisierung von psychoaktiven Substanzen, aber auch eventuell die missbräuchliche Medikalisierung, oder?
Also begonnen hat es da ja so, dass das mit dem Oxycontin wurde ein Medikament stark beworben. Es gab, man hat ein Gefühl, es sei wissenschaftlich nachgewiesen. Dabei hat es, glaube ich, eine Studie gegeben mit 16 Patienten, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und dann wurde gesagt, man soll oder man darf, man soll Schmerzsyndrome, wenn man sie behandelt, gerade zu Beginn richtig und intensiv behandeln. Das bin ich persönlich auch eher der Meinung. Ja. Wenn man etwas hat, soll man recht behandeln und nicht das oder wieder das dahin.
Wegen der Schmerzgedächtnis.
Genau. Aber man hat dann eben natürlich das so breit gestreut, dass schon eine leichte Verstauchung zur Opioidbehandlung, zur Behandlung mit Opioiden geführt hat und so weiter. Und da hat man natürlich in einem Roast Belt, der in dieser Zeit, ging es wirtschaftlich schlecht, genau. in diesem Übergang von der industrialisierten in die postindustrialisierte Welt, wo viele Arbeitsplätze verloren gingen, viele Menschen aus dem oberen Mittelstand in den unteren Mittelstand, viele oder vom Mittelstand im unteren in einen anderen noch tiefer gefallen sind, hat man natürlich auch gemerkt, dass diese Substanzen auch den psychischen Schmerz nehmen. Und das hat man natürlich nicht gemerkt und nicht gewusst, aber man hat es gesehen später. Genau. Und ich habe das bei einigen unserer Patienten gehabt, die dann zu uns plötzlich zugewiesen wurden. Und man hat gesagt, kannst du den mit Methadon behandeln, weil der ist abhängig. Und hat man dann gemerkt, eigentlich sind das dann 50-jährige oder 55-jährige Männer oder Frauen gewesen, die in irgendeiner Form einen Schmerz hatten und aber behandelt haben sie nachher dann ihre seelische Befindlichkeit, indem sie den Schmerz einer Trennung hatten, einen Schmerz einer Enttäuschung und so weiter. Und das zu unterscheiden, zu Beginn, wie viel körperlicher und wie viel seelisches man da beeinflusst, das kann man häufig gar nicht richtig machen, weil der ja kommt, dieser Mensch, und der hat Schmerzen und man muss den Schmerz am Handgelenk behandeln und so weiter. Aber nach einer Woche ist dann natürlich das Problem schon auf einer anderen Ebene. Und das ist etwas Interessantes, oder? Dass das dann geschieht. Und da haben dann natürlich die einen natürlich waren froh, dass sie so viel verkaufen konnten, haben das natürlich aktiviert. Das finde ich, ist kriminell gewesen. Und die müssen jetzt auch zahlen. Sie müssen ja Milliardenbeträge zahlen. Aber parallel dazu haben wir natürlich eine große Gruppe von Suchtkranken gezüchtet, so quasi, kann man sagen. Das ist eine Domestizierung des Menschen hin zur Sucht, zum Opiat-Use als Möglichkeit, seine Befindlichkeit zu stabilisieren. Und aus dem heraus hat es dann plötzlich geheißen, ja, die behandeln wir nicht mehr, die sind süchtig, und dann haben sie mit Heroin begonnen. Und dann in der gleichen Zeit hat man in Afghanistan weniger Heroin produziert, weniger Opium produziert, und dann kam es zu einer Opioid-Mangel, Krise, und in die ist dann das Fentanyl hineingesprungen. Die ist sehr viel stärker, man kann das sehr einfach produzieren und ist nicht auf Bauern in Afghanistan oder im goldenen Dreieck angewiesen und hat dann die Industrie das macht. Und so verschiebt sich dann das. Und dann hat man plötzlich eine Riesengruppe von Menschen, die, oder eine sehr große, in den USA sterben ja sehr viele Menschen an diesen Fentanyl-Geschichten, Überdosierungen, und so haben wir plötzlich ein anderes System. Für das ist dann aber jemand anders zuständig und nicht der das Geld gemacht hat. Und in diesem Element sind wir dann. Und da ist es wichtig, und ich glaube, das ist der Unterschied zwischen der Schweiz und den USA. Wir haben ein aufgebautes Medizinalsystem, ein psychosoziales System für den Umgang mit Menschen, die psychoaktive Substanzen konsumieren, missbräuchlich oder süchtig konsumieren. Und das haben sie natürlich dort nicht, oder? Und wir sind uns auch gewohnt, relativ schnell dann zu sagen, gut, dann geben wir dir ein Agonist, wir sagen dem ja heute nicht mehr Substitution, wir sagen dem Agonistentherapie. Die Agonistentherapie ist, wir behandeln die Substanz, die Störung mit dem Agonist, also mit der gleichen Substanz, die ein geringeres Schädigungspotenzial hat, weil es länger wirkt, zum Beispiel, oder weil man es sauber injizieren kann, weil wir das in geordnet abgeben in der Heroinverschreibung.
Und das ist reguliert, die Dosis ist reguliert. Wie bei den Vorstößen für Cannabis.
Genau. Und das ist dann, das ist ja eine Möglichkeit, oder da führen wir dazu, dass wir die Sucht beruhigen, oder den Suchtprozess. Wir behandeln mit dem nicht die Sucht hin zu einer Abstinenz, sondern wir beruhigen die Sucht. Und hinter dem steht wieder eine Haltung, um auf das zurückzukommen. Es geht nämlich um die Haltung, es geht um Schadenminderung und nicht um Abstinenz. Dieser Weg von der Abstinenz hin zur Schadenminderung ist ein 100-jähriger Prozess. Oder noch länger, oder? Früher war alle die Alkohol Kliniken, die es gab, die waren christlich geführt, die hatten einen christlichen Hintergrund. Es war eine Gemeinschaft und ein Hausvater führte das. Man hat miteinander das Tischgebet gemacht und war füreinander da. Aber das ist so ein christliches Modell, eines fast mönchisches, könnte man sagen, aber auch so christlich gedacht. Der Hausvater, der schaut für seine Leute und so weiter. Aber das Ziel ist natürlich die Abstinenz. Und im Laufe der Zeit hat man gemerkt, ja gut, ein Großteil geht verloren. Es nützt ja nicht, abstinent, es ist nicht ein Ziel, abstinent zu sterben, sondern gesund zu leben, oder? Das sind zwei Spannungsfelder. Und die Überlebenshilfe und die Schadenminderung, also das Prinzip der Schadenminderung, wurde dann plötzlich aus der Medizin, kam die hinein. Weil nämlich die Medizin hat ja dieses,
genauso, Nihil
Nocere ist ja bei uns etwas, das wir das zurückgeht, als man noch Lateinisch gesprochen hat auf der Welt, also besser gesagt in einem Teil der Welt. Und das hat dann dazu geführt, dass es eine Verschiebung innerhalb des Suchthilfesystems gab. Die vielen Alkoholberatungsstellen oder auch Alkoholkliniken waren hardcore abstinent.
Ja.
Und konnten mit dem nicht umgehen. Und das hat sich dann geändert über die Opioid-Behandlung, also Opioid-Agonistentherapie, also Methadon, wo man es natürlich stabilisieren darf. Es geht um Überleben. Es geht darum, dass wir deine Wunden pflegen können, dass wir dir eine Wohnung, also das Housing, oder? Housing first wurde dann wichtig, weil man mir gesagt hat, es nützt ja nichts zu konsumieren und auf der Straße zu erfrieren, oder? Also wer Hunger hat andere Probleme, als mit mir über philosophische Fragen zu diskutieren oder mit einem Psychiater über die psychosexuelle Entwicklung zu reden. Der hat Hunger und will gepflegt werden.
Also Wohnen, Arbeiten,
die ganzen sozialen
Aspekte.
Das ist dann das Soziale. Und genau. Das eingebaut in ein sozietales System. Mhm. Oder? Das ist ja dann diese Ebene. Und deshalb bin ich der Meinung, nach wie vor, oder, wir sind hier in einem erstens wahnsinnig spannenden Gebiet, zweitens in einem herausfordernden Gebiet und drittens in etwas, wo wir weiter denken müssen.
Mhm. Wir werden auch noch über Rausch reden. Du hast dazu einiges zu sagen, weil Rausch ja auch historisch gesehen geht es auch um Rituale in gewissen Bereichen, in gewissen Gesellschaften und es ist wirklich alles verbunden in diesem Bereich, in der Suchtmedizin, oder? Es sind alle Aspekte, es sind enthalten, es ist wirklich dieses biopsychosoziale System, das wir genau betrachten müssen, oder? Was ja auch noch spannend ist, dass die Opiate ja die Hemmung der Hemmung bewirken. Sie heben die Hemmung auf. Und wie verschieden auch diese Substanzen, diese psychoaktiven Substanzen auch wirken und dass es ja auch individuell ist, wie der psychische Schmerz oder der körperliche Schmerz genau ist und wo er ist, wo er lokalisiert ist und um was es geht, oder? Oder bei den eher stimulierenden Substanzen, die psychoaktiv wirken, wie bei Kokain geht es eher darum, dass man nach außen treten kann, dass man in Kontakt treten kann, wie auch bei MDMA und all diesen Substanzen, oder? Es geht ja wiederum, was sucht die Person in der Substanz? Was ist es, was sie quasi auf relativ schnelle Art beheben will, hemmen will oder aktivieren will? Und das finde ich auch, das hat ja auch ganz viele gesellschaftliche und auch individuelle Aspekte, die da mit reinspielen und auch biografische Aspekte, was man sucht und wie man sich eventuell auch abhängig machen kann von einer Substanz, aber warum auch genau diese Substanz zentral ist oder für die vielleicht eben auf Dauer nicht mehr psychisch und physisch in einem Gleichgewicht sich befindende Regulierung.
Ja, eben, und da geht es um die Frage, was ist die Funktion dieser Substanz? Mhm. Und bei jedem Mensch ist es etwas anderes. Mhm. Und auch in jeder Zeit ist es etwas anderes. Als in meiner Jugendzeit, da, wo ich aufgewachsen bin, hat man Bier getrunken als Jugendlicher. Damals haben wir in Zürich schon gekifft, oder? Ich bin in den Bergen aufgewachsen, da war es anders. Aber das Cannabis und die Musik, die man damals konsumiert hat, die haben gut zueinander gepasst, so ein bisschen dieses eher ruhige ruhigere oder auch der beginnende Rock hat dann etwas gemacht. Später, als dann die Gesellschaft auch immer schneller wurde oder das höher getaktete, war auch die Musik höher getaktet. Und da hat zum Beispiel Ecstasy, dieses MDMA, gut hineingepasst, hat so dieses wohlige Gefühl hineingepasst in eine große Gruppe, in die Musik. Und dann dieser Beat, der dann so quasi die im Herzrhythmus, fast im Herzschlagsrhythmus da mitgemacht, also da uns in einen Rhythmus, in einen Lebensrhythmus, in einen gemeinsamen Lebensrhythmus oder Abendrhythmus hineingebracht hat. Das war natürlich wichtig, oder? Und so haben diese Substanzen unterschiedliche Vorstellungen, wie zum Beispiel eben die Opioide in einer Welt, wo es den Menschen schlechter geht, eine schmerzlindernde Wirkung haben. Ich habe jetzt noch ein Projekt in Laos, das ich begleite, und da haben wir jetzt immer wieder Menschen gesehen, die konsumieren Amphetamine, und wenn man die dann fragt, dann arbeiten sie irgendwo in einer Mine und bekommen das, damit sie mehr angetrieben sind, sie können dann so mehr aus sich herauspressen, sind aber dafür natürlich am Wochenende, wenn sie zu Hause sind, viel aggressiver und kommen auf den Entzug, und da gibt es sehr unterschiedliche Welten, wo man etwas bringt. Ich denke auch, dass die Substanzen, die man konsumiert, auch in einer Welt, die man ist, eine Funktion haben. Und dass es sich irgendwie gegenseitig beeinflusst. Und es gibt Substanzen, die sind einfach für eine gewisse Zeit super, oder? Also ich sag nochmals, ich oute mich jetzt also schon dritten Mal als Weintrinker, oder? Dass eben das mit meinem Freundeskreis hat das eine Funktion. Man sitzt zusammen und trinkt etwas so. Oder ich komme nach Hause und nehme etwas, und da kann ich nach einem Glas höre ich auf, oder? Und das sind so Möglichkeiten, und das holt mich runter. Wenn ich jetzt heimkommen würde und ich würde, jetzt muss ich eine Linie nehmen und Kokain nehmen, dann würde ich ja plötzlich nur noch herumgumpen oder so. Und wäre dann natürlich nicht beruhigt, außer ich hätte jetzt ein ADHD, das habe ich aber offensichtlich nicht. Und oder auch wenn Amphetamine, die man nimmt, oder wenn ich so mit all diesen Chemsex-Geschichten, die ich jetzt begleitet habe in den letzten Jahren, da geht es natürlich auch darum, dann so aktive Zustände zu verlängern, zu Spannungen zu optimieren, dann in eine 4-6-7-stündige sexuelle erotische Spannung aufrecht zu erhalten. Das ist natürlich etwas anderes. Und so kann man heute natürlich an vielen Orten alles genau so ein bisschen steuern. Mhm. Also wenn man natürlich weiß, wie das funktioniert. Und das ist auch nicht das Ziel. Aber so funktioniert natürlich heute unsere Gesellschaft. Dass überall, wo wir hinkommen, in kürzester Zeit funktionieren müssen. Also wir kommen irgendwo hin und dann wird erwartet, dass man jetzt gut rasch beruhigt ist, um einzukaufen. Also ist die Musik im Hintergrund angepasst an das. Da läuft im Hintergrund nicht Rockmusik, oder? Da läuft irgendetwas, das auf einer anderen Ebene etwas macht. Oder wenn wir auf der Straße Leute sehen, die mit ihren Kopfhörern unterwegs sind, die geben dann Distanz, oder? Aber auch das ist eine Funktion, die sie haben, um in dieser Welt irgendwie sich orientieren zu können. Und die Substanzen sind auch so. Und an der Arbeitsstelle haben wir es auch so. Und so sind wir in einer Welt, die hat sich irgendwie verändert, da passiert halt immer was, wir sind Teil dieser Welt und da drin hinein kommen auch die Substanzen. Und deshalb werte ich die Substanz nicht. Für mich gibt es keine Substanz, die ich grundsätzlich sage, die ist nicht erlaubt. Oder muss man hundertprozentig weg die darf niemand konsumieren. Weil es funktional ist, weil viele diese Funktion brauchen. Und wir aber verhindern müssen, und das ist das ganz Wichtige, dass sie aus dem Ruder läuft. Und das ist die Herausforderung. Aber so haben wir es auch beim Autofahren, oder? Wir lernen ja nicht Autofahren, um dann mit 180 auf der Autobahn herumzublochen und irgendwie Unfälle zu machen, sondern auch da lernt man, sich fortzubewegen, schneller fortzubewegen, dadurch mehr Geld zu produzieren oder schneller im Bündnerland am Skifahren zu sein oder wo man dann ist. Das aber unter kontrollierten Bedingungen. Und so haben wir ganz viele Elemente, wo das so läuft. Das ist eben auch mit dem Internet so und mit diesen neuen Substanzen, mit den Verhaltensabhängigkeiten oder mit dem Gaming und alles. Auch da, es geht darum, wie gehen wir damit um?
Aber gerade die Verhaltenssüchte, gerade die Bildschirmkonsumation, oder egal ob es jetzt Gaming ist oder Social Media, also dort sehe ich schon dieses nicht regulierbare bei den Jugendlichen, die nach Umfragen dann 5-6 Stunden am Bildschirm konsumieren, mit Schlafstörungen, dann mit schweren Schlafstörungen, dann über die Zeit psychisch nicht mehr fit sind und instabil werden und auch Interessensverlust zeigen für alles, was analog passiert in der Welt. Und da finde ich zum Beispiel, das ist komplett unreguliert. Also diese Industrie, die steuert das schon lange so, dass es sehr schwierig ist, hier Einfluss zu nehmen und das zu regulieren, oder?
Ja, das ist klar. Und da sind wir an einem gleichen Punkt, oder? Als wir vor etwa 30 oder 35 Jahren das erste Mal mit diesem Phänomen konfrontiert waren, hat man gesagt, wer mehr als 30 Stunden pro Woche am Computer sitzt, hat eine Sucht und das ist gefährlich. Und ich habe dann gesagt, ja, wenn ich aber nur 30 Stunden pro Woche am Computer sitze, hat mein Chef ein Problem mit mir, oder? Weil ich zu wenig arbeite. Also haben wir hier schon wieder ein Spannungsfeld. Auf der einen Seite brauchen wir das Instrument, um in unserer Welt, Arbeitswelt tätig zu sein. Als ich heute hierher kam, war ich auch froh, dass ich schauen konnte, dass ich bei der Ingimattstraße rein muss und nicht bei der nächsten, oder? Und dass ich den Weg gefunden habe. Also haben wir hier auch ein sehr zwiespältiges Sache. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich diese Technik, die so eingesetzt wird, dass sie sehr viele Reize auslöst. Also das heißt,
also früher, bewusst,
ja, aber zum Beispiel früher gab es ja dieses Spiel, wo dann so Steine runterfielen, man musste die richtig hin tun und so, das war ganz langsam. Da konnte man gar nicht süchtig werden. Aber heute sind die Spiele so aufgebaut, dass in kürzester Zeit Reize entstehen und eine rasche Befriedigung. Und das ist dann so ähnlich wie bei den Benzodiazepinen, dass das Valium, dieses Langwirkende, eine andere Form von Problemen bringt, als zum Beispiel das Dormicum oder diese ganz kurzwirkenden, die rasch einen Peak machen und rasch wieder ausfahren. So ähnlich so interpretiere ich das mit diesen Gaming-Geschichten, wo das eben geschieht, oder wo man sehr rasch rein, und dann muss man wieder, und dann kommt man immer mehr so in dieses, genau, in diesen Hunger hinein und hat dann so dieses Craving nach diesem Spiel. Und da stellt sich die Frage, wie gehen wir damit um, oder? Es gibt Neuseeland und England, die wollen, dass man unter 16, glaube ich, gar nicht mehr darf.
Also nicht mehr, schon am Computer arbeiten, aber nicht mehr.
Ja, aber nicht mehr in
Social Media,
ja,
nicht mehr so. all diese.
Und da stellt sich die Frage, ist das Richtige, oder? Da bin ich jetzt sehr skeptisch. Ich glaube nicht, dass das Verbot etwas bringt, sondern dass halt Eltern auch einmal etwas sagen müssen. Und dass Eltern dann präsent sind, dass man mit Kindern, wenn man die hat, dann merkt man plötzlich, dass da irgendetwas geschaut wird, was ein bisschen komisch ist, und dann muss man halt hingehen. Und das ist jetzt für uns Mittel- und Oberschicht-Psychiater und Psychiaterinnen, die hochgebildet oder wenigstens teilweise gebildet sind, nicht so ein Problem, weil wir sind in einem geordneten System, wir wissen, wie damit umzugehen, wir sind teilweise helikoptereltern-mäßig unterwegs und kontrollieren und so weiter. Aber wir haben natürlich viele Menschen, die aus anderen Kulturkreisen kommen, die das nicht gewohnt sind, dass man mit diesen Instrumenten, also wie man mit Computern umgeht. Und die Kinder können das nicht. Und da entsteht dann irgendeine Dynamik, die nicht mehr kommt, die nicht, es geht nicht um die Kontrolle, aber die nicht von niemandem gesteuert wird. Und da den Weg zu finden, wie damit umzugehen. Das ist das, ich meine, das geht dann noch weiter, oder? Wenn wir hier dann mit dem KI dann beginnen zu schauen, wie schreibt man ein Gutachten oder einen Bericht, das bin ich wieder auf der psychiatrischen Ebene, da gibt es natürlich heute schon Kolleginnen und Kollegen, die lassen 95% von dem ganzen Zeugs vom Computer machen. Bilde noch viele Assistenten aus und lese Berichte, die sind 100-mal besser als meine, oder? Also vom Deutsch her. Und da merke ich, das ist nicht selbst geschrieben, das hat man irgendwie optimiert. Und da sind wir wieder in einem Spannungsfeld. Also wo kontrollieren wir was und was können wir überhaupt kontrollieren? Und bei den Kindern geht es natürlich darum, diese Entwicklung, die Entwicklung zu schauen, dass es keine negative Entwicklung gibt. Und das ist eine Herausforderung. Ich habe da keine Lösung. Aber um das wieder das biopsychosozial-sozietale zu sehen, Das eine ist dieses Soziale, wo die Familie und wo man dann schaut, die Schule und da müssen die lernen, damit umzugehen, auch KI zum Beispiel in der Schule anzuwenden und zu sagen, wo man es nicht anwenden darf. Aber das Soziale, das sind die Regelmechanismen, wie man das dann steuern kann. Mhm. Ja. Und das ist die Herausforderung, weil natürlich immer wieder unterschiedliche Interessen da sind. Als ein eher freiheitlich orientierter Mensch habe ich Mühe mit dem, dass man sagt, das muss jetzt verboten werden und so weiter. Und gleichzeitig gibt es Sachen, wo man sagt, ja, das muss verboten sein, das ganze Kinderpornografie. Ja. Das ist natürlich logisch, das ist natürlich wüst. Oder auch diese Geschichten, wo man heute liest, wie dann Ehemänner ihre Frauen filmen und dann in den Raum stellen. Das sind alles Sachen, das ist dann kriminell, oder?
Genau.
Aber zwischen dem, was klar eine kriminelle Handlung ist und verboten ist, und dem, wie wir unser Leben gestalten, haben wir noch einen Graubereich. Und den müssen wir wieder gemeinsam miteinander füllen. Mhm. Und eines ist zum Beispiel, dass man sagt, es gibt eine Untersuchung, die zeigt, dass wenn man Jugendliche fragt, wie viele von ihnen spielen am Computer und so, dann kommt man auf 98%, die zwischen 14 und 16 Jahren alt sind. Wenn man aber fragt, was macht ihr auch noch außerhalb des Computers, sind 85 oder 90%, ich gehe mit Freunden aus, ich mache Sport, ich mache irgendetwas gemeinsam mit anderen. Und das sind dann die Alternativen.
Genau.
Und die Gesellschaft wiederum ist hier gefordert, dass eben dann Sportplätze zur Verfügung stellt, oder? Und nicht sagt, der Sportverein muss zahlen, damit er einen Sportplatz besuchen kann, als Beispiel. Mhm. Oder, dass es offene Räume gibt, in denen Jugendliche dann verkehren können und etwas machen können. Und das ist dann wieder sozietal und nicht einfach nur so du und ich und du musst jetzt und so weiter. Also da müssen wir etwas finden. Und das ist dann die Alternative zu dem. Wenn wir jemandem etwas wegnehmen, ohne ihm etwas anderes zu geben, dann ist das unethisch. Mhm. Wenn wir als Beispiel, jetzt sind wir weg vom Spielen, aber einer oder eine Frau oder ein Mann, die Substanz auch brauchen, um ihre innere Befindlichkeit zu stabilisieren und werden dann suizidal, wenn sie das nicht mehr haben. Mhm. Ist das nicht ethisch zu sagen, du darfst das nicht mehr nehmen und wir lassen dich allein. Wir müssen dann hier etwas anbieten.
Ja.
Und bei den Jugendlichen, wenn das da halt wegfällt, oder wir müssen sagen, es gibt da noch etwas und das bieten wir dir an. Mhm. Und dafür stellen wir dir Menschen zur Verfügung, die mit dir Sport machen. Oder wir haben Fußballplätze oder wir haben Turnhallen. Oder früher hat man gesagt, die Jugendlichen müssen Musik machen können, dafür müssen auch die Luftschutzkeller in den Gemeinden dafür zur Verfügung gestellt werden und nicht nur gefüllt werden müssen mit Akten oder so. Und das sind so Elemente. Und du siehst, es geht mir nicht um, ich bin da in einer Zwischenposition, wo ich immer versuche, also als Arzt ist es mir eine andere Ebene, aber als Suchtmediziner und suchtpolitisch denkender oder politisch interessierter und politisch handelnder Psychiater ist es mir wichtig, diese Dimensionen mitzudenken.
Ja, also was ja ganz wichtig ist, was du sagst, ist, dass man, also Jugendschutz bei psychoaktiven Substanzen, das macht Sinn, weil Jugendliche halt einfach mit diesen Veränderungen, denn auch den neuronalen Veränderungen, ja wirklich diese Regulation noch nicht, das lernen sie ja in der Jugend, oder?
Ja.
Wie sich regulieren, und da ist einmal über die Stränge schlagen, einen Rausch erleben, sind ja auch wichtige Erfahrungen. Das kann sein über Verhaltenssüchte, rauschhaft oder auch, aber ich glaube, das, was du sagst mit, also ich sehe das, wenn jetzt mit einem sehr vereinfachten neurobiologischen Modell wäre ja das Angebot von analogem Erleben, von Sport, von körperlichem Erleben, von sozialen, direkten, analogen Kontakten wäre ja quasi wertgefüllt und sinnorientiert. Das, was der präfrontale Kortex macht als Gegensteuer zum Belohnungszentrum, oder? Und ich glaube, das ist das, auf was wir, wenn wir jetzt modellhaft denken, wenn wir das so wie ganz vereinfacht beschreiben müssten, auf das wir achten müssen, oder? Wir müssen darauf achten, wenn etwas sich zur Sucht entwickelt und immer dieser Dopaminkick im Zentrum steht oder die Hemmung des Dopaminkicks, dass in der Behandlung diese anderen Aspekte, die auch gesellschaftlich extrem geprägt werden, dass diese mit eine Rolle spielen, oder? Auch bei den Jugendlichen. Ich glaube auch, das hat so eine Faszination, die Konsumation vom Internet und was da angeboten wird, ganz kurz und ganz prägnant, oder? Und das gibt immer wieder einen Belohnungskick. Wir müssen mit den Jugendlichen im Gespräch sein und herausfinden, wo ist die Grenze, wo es ihnen nicht mehr gut tut, mit ihnen gemeinsam, oder? Und
ja, das ist jetzt gerade eine wichtige Sache. Wir müssen im Gespräch sein, das stimmt.
Ja.
Aber auf der einen Seite, man sucht, kann man nicht wegschnorren.
Nein, ganz sicher nicht.
Und bei Jugendlichen im Besonderen, weil Entwicklung geschieht auch über Körper und über das Körpererleben. Und ich sage dann immer, wenn den Eltern, wenn sie kamen früher zu wegen dem Internet, sage ich, ja, schauen Sie, wenn der Jugendliche, ihr Sohn oder ihre Tochter in den Wald geht und sie braten eine Servola oder eine Wurst oder irgendeinen einen Zuretti oder was es dann ist, und sie kommen dann verraucht nach Hause, dann haben sie auf jeder Ebene etwas erlebt. Sie haben etwas gerochen, sie haben etwas gehört, sie sind mit Freunden zusammen gewesen, sie haben etwas gegessen, sie haben sinnliche Erlebnisse. Mhm. Und wenn sie noch etwas gekifft haben, dazu ist das ja nicht das Schlimmste. Mhm. So. Aber wenn sie nur gekifft hätten, wäre es etwas anderes. Aber dieses Paket, miteinander etwas gemacht zu haben, und es gibt dann noch etwas dazu, das ist wichtig. Und wenn sie jetzt da gewesen wären, hätten nur miteinander in das Handy geschaut und hätten irgendeinen komischen Film gesehen oder gelacht, dann wäre es ja, das wäre ja nicht das. Und das suchen Menschen immer noch. Menschen suchen immer noch tiefe Empfindungen und oder Erlebnisse, Erfahrungen, die sie auch im Körper spüren. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, das wichtig ist. Und das bedeutet auch, dass der therapeutische Zugang zum Menschen immer auch ein erweiterter therapeutischer Zugang sein muss. Und das wiederum heißt, es ist eben nicht nur das Psychische, das man beeinflussen muss. Es geht nicht darum, dass wir, da kommt uns ein bisschen unsere vernunftgeleitetes Denken in den Weg, dass wir etwas analysieren, auseinandernehmen, einen Schritt und dann sagen, und jetzt musst du es ändern. Das kann man für einen 40-jährigen Angststörung und so weiter problemlos machen, oder? Aber bei Jugendlichen geht es darum, was hast du dann? Und dann kann man das machen, das, und dann kommt ein Paket. Und das bedeutet, dass die die sozialen Umgebungen, die sozialpädagogischen, sozialarbeiterischen oder auch die pädagogischen Elemente ganz, ganz wichtig sind. Zum Beispiel Sport, zum Beispiel Musik machen, zum Beispiel bei den Pfadfinderinnen und Pfadfindern und was ist das? Es gibt ja tausend Geschichten oder Ballett oder irgendwas. Und das finde ich dann wichtig, oder? Oder dass man eben, wenn auf der Straße zwei Kinder, drei Kinder mit einem Fußball spielen, nicht gerade schon wieder jemand kommt und dann reklamiert. Das gehört halt dazu, oder?
Ja.
Und es braucht nicht einen Sozialarbeiter, der jedes Mal mit denen auf der Straße spielt. Sie müssen auch selber spielen können, oder? Sie müssen selber spielen können. Und halt manchmal geht etwas kaputt, oder? Das ist zwar scheiße, aber was soll ich sagen? So ist es halt, oder?
Wir sind fast am Ende. Gibt es etwas, was du findest, ist ganz wichtig, dass es noch deponiert wird in diesem Gespräch heute?
Was man noch sagen muss, ist, Sucht in der Medizin und in der Psychiatrie ist etwas Zentrales auch. Und in der Psychiatrie geht Sucht immer etwas unter. Seitdem ich pensioniert bin, bekomme ich immer wieder Anfragen, Toni, kannst du den übernehmen, oder? Ich würde dann weiter das machen und du kannst die Sucht nehmen. Und ich sage, nein, das mache ich nicht, oder so. Das kann man nicht machen, weil es gehört zusammen. Ja, aber ich verstehe nichts davon. Und das ist das, was eben häufig passiert, dass man etwas behandelt und sagt, jetzt muss man noch das andere behandeln. Nein, man behandelt den Menschen und da gehört der Mensch dazu. Und da würde ich die Kollegen, die jetzt da draußen zuhören, die doch motivieren und dazu sagen, macht doch das. Aber ihr müsst eure Haltung überprüfen, weil in der Medizin ist Rausch eine Intoxikation, das heißt eine Vergiftung. Und Rausch hat ganz, ganz andere noch Bedeutungen als nur die Vergiftung. Mhm. Und wenn man das sich überlegt, merkt man plötzlich, aha, wir kommen in das hinein, das tutiefst menschlich ist, wo es um menschliches Verhalten, menschliche Entwicklung, um menschliches Sein in einer komplexen Welt geht, wo psychoaktive Substanzen eine Funktion haben, ich hoffe meistens eine positive, und dass wir das konstruktiv einbauen können. Das ist mir ein Anliegen. Mhm.
Da stimme ich dir voll und ganz zu. Wir behandeln die ganze Person, wir können nicht abspalten. Die eine Krankheit behandeln wir und die andere Symptomatik nicht. Das gehört alles zusammen. Ich finde auch, das ist zentral. Ich bedanke mich sehr für dieses faszinierende und interessante Gespräch mit dir. So weit und auf allen Ebenen, das finde ich sehr spannend. Ich freue mich sehr, dass du hier zu Gast warst. Danke euch Zuhörern. Es gibt eine Sommerpause für den Podcast. Wir werden dann im September weiterfahren mit der nächsten Folge. Und ich freue mich, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Auf Wiederhören.
Merci.
Psychiatrie und Psychotherapie. Der Podcast für Psychiaterinnen und Psychiater.